Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, der am Anfang seines Weges hinauf nach Jerusalem sagt, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Und dieser Vers, der Wochenspruch, steht auch im Predigttext für diesen Sonntag, Lukas Kapitel 18. Es ist eine Wiederholung des Evangeliums, das wir gerade gehört haben. Ich lese es vor. Jesus aber nahm zu sich die 12 und sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, das geschrieben steht durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden und er wird verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie verhandelten nicht, sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Weg saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorüberging, schrie er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber von angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Liebe Christophorus-Gemeinde, Christophorus, das ist das übliche Christus-Gemeinde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und am ersten Sonntag der Passionszeit, da wird immer begonnen mit der ersten Leidensankündigung Jesu. Das war in dem Evangelium so und das war in unserem Predigttext so. Im Evangelium geht etwas kurz voraus vor dem Text, den wir gehört haben. Da nimmt Jesus seine Jünger mit, ganz in den äußersten Norden Israels, am Fuß des Hermon, an der Quelle des Jordan, Caesarea Philippi, und fragt sie, was denken die Leute, wer ich bin? Petrus, wie immer der Schnellste, sagt, oder auch die anderen Jünger, manche sagen, du seist Johannes der Täufer, manche Elia oder einer der Propheten. Und dann kommt die direkte Frage, und wer sagt ihr, dass ich bin? Da sagt Petrus, du bist der Christus. Matthäus fügt hinzu, der Sohn Gottes. Jesus wusste genau, dass sie sich unter dem Christus etwas anders vorstellen, als er selber. Für sie war Christus der Sohn Davids, einer, der auf dem Thron saß, einer, der herrscht. Und für ihn war der Christus der Leidensknecht aus dem 53. Kapitel des Buches Jesaja. Und er meint, dass er sie aufklären muss, dass er das richtigstellen muss, dass er ihnen sagen muss, wer der Christus ist, der zu ihnen gekommen ist, der auf die Welt gekommen ist. Und das war eben die erste Leidensankündigung. Er wird nicht herrschen wie der David und ein großes Reich aufbauen. Seine Herrschaft ist die Herrschaft der Liebe. Und die lebt von der Hingabe, nicht von der Herrschaft. Und dann sagt er ihnen das. Der Menschensohn muss viel leiden. Er muss verhöhnt und verspottet werden und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Und dann folgt die Feststellung, sie hatten keine Ahnung, wovon er redet. Sie verstanden es nicht. Sie waren blind für diese Botschaft. Petrus protestiert. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das lassen wir nicht zu. Und dann diese vielleicht überhaupt bitterste Aussage, die Jesus je gemacht hat. Mach, dass du wegkommst, du Satan. Denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und da können wir ja nur recht geben, dass das, was der Petrus einwendet, menschlich ist. Leiden und sterben. Dagegen wehren wir uns. Dagegen kämpfen wir an. Dieses ganze teure, unglaublich teure Gesundheitswesen, das wir haben, ist ein einziger Kampf gegen den Tod. Und dieser Kampf soll menschlich sein, ist er auch. Aber warum ist er nicht göttlich? Weil es Gott um das Leben geht. Und das zu begreifen, ist die Herausforderung dieses ersten Sonntags. Dies zu begreifen, ist die Herausforderung der Leidensankündigung, dass er leiden muss. Übrigens das einzige Muss im Neuen Testament. Nicht, dass wir glauben müssen oder irgend sowas, sondern dass Jesus leiden muss. Warum? Er sagt es ihnen in den folgenden Versen, die im Evangelium stehen, die wir gehört haben. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer es hingibt, aus Liebe zu mir und aus Liebe zum Evangelium, der wird es finden. Eine Logik, die gegen unseren Verstand geht. Jedes Kind, das geboren wird, der erste Schrei eines Säuglings, ist der Wille zum Leben. Ist der Wille, ich will leben. Ich will, dass mein Leben erhalten wird. Helft mir. Mir ist kalt oder ich habe Hunger oder was immer sein mag. Und er sagt, dass dieser Wille nicht dem Leben dient. Das ist schwer zu begreifen. Und dass nur der das Leben findet, der es hingibt, aus Liebe. Menschlich gedacht ist das unlogisch. Aber der Kampf gegen den Tod, der verfehlt das Leben. Kann man beobachten an sich selber, unserer Zeit, immer und überall. Liebe ist das Geheimnis der Herrschaft Jesu Christi. Und die Liebe beherrscht nicht. Die Liebe demütigt nicht. Die Liebe macht nicht abhängig, die unterdrückt nicht. Die beutet nicht aus, sondern sie gibt, sie schenkt, sie verschenkt sich. Und das ist das Leben nach Meinung Jesu. Nach Aussage seiner ersten Leidensankündigung. Und das ist eine Einladung an seine Jünger, und an uns, ihm zu folgen. Sind wir bereit dazu? Der Aufbruch von Caesarea Philippi ganz im Norden nach Süden, bis er in Jerusalem ankommt, sind nach unserem Kirchenjahr 7 Wochen. Wahrscheinlich parallel zu der Zeit von Ostern bis Pfingsten, 7 Wochen. Und in diesen 7 Wochen passiert sehr viel. Wer die Bibel kennt, die Passionsgeschichten, der weiß das. 6 Tage später sind sie an dem Berg, wahrscheinlich Tabor. Und er wählt 3 Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, mit ihm auf diesen Berg hinaufzusteigen. Und als sie oben sind, wird Jesus vor ihren Augen verklärt. Und die 3 Jünger sehen in einer Vision Jesus in Gemeinschaft, im Gespräch mit Mose und Elia und finden das unglaublich schön. Und der Petrus sagt, hier wollen wir bleiben. Da gehen wir nicht wieder weg. Eine Vision der Auferstehung, des Lebens. Aber als sie die Augen wieder aufmachen, ist alles wie üblich. Nur die Stimme bleibt ihnen im Ohr. Das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Übrigens das Gleiche, was die Stimme zu Jesus in der Taufe sagt. Und die werden sie nicht wieder vergessen haben, die Vision auch nicht. Aber sie mussten von dem Berg wieder runter. Und das Erste, was sie erwartet, war ein großer Tumult, weil der Vater einen Jungen gebracht hat, der besessen war, wie immer wir uns das vorstellen. Und niemand konnte ihm helfen, heilen. Also musste Jesus wieder ran. Und er hat es getan. Und so geht das weiter in diesen 6, 7 Wochen. Da trifft er unterwegs 10 Aussätzige. Und sie bitten, die flehen ihn an. Er möchte sie reinmachen, heilen. Und er tut es. Er scheut nicht die Gemeinschaft mit diesen Aussätzigen, zu denen niemand eine Beziehung aufnehmen durfte, denen niemand zu nahe kommen durfte. Oder er redet zu den Jüngern. Und das ist eine ganz entscheidende Phase in diesen 6 Wochen, die Jünger vorzubereiten auf das, was kommt. Sie streiten, wer der Größte ist. Und Jesus sagt, nimmt ein Kind und sagt, die Ersten werden die Letzten sein. Wer groß unter euch sein will, der soll dienen. Das muss man erst mal begreifen. Und dann fügt er hinzu, macht das Kind zum Vorbild und sagt, wehe denen, die sich an einem Kind vergreifen, die es zum Abfall verführen. Man könnte auch sagen, die es missbrauchen. Wehe denen. Es sei besser, ihnen wird ein Mühlstein um den Hals gehängt und sie werden im Meer versenkt. Und dann kommen Leute, Frauen, bringen ihre Kinder zu Jesus. Für die Jünger eine Belästigung ihres Meisters. Der ist ja mit ganz anderen Problemen beschäftigt auf dem Weg nach Jerusalem. Was soll der sich noch um Kinder kümmern? Aber er maßregelt seine Jünger und sagt, wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind, wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Und er herzte sie, legte ihnen die Hände auf, segnete sie. Das alles passiert auf diesem Weg von Caesarea Philippi über Jericho nach Jerusalem. Begreifen, was Nachfolge Jesu meint. Begreifen, was es heißt, dass sein Leben verliert, der es gewinnen will, der es besitzen will. Und dass der es gewinnt, der es hingibt, der es verschenkt. Und so kommen sie bis nach Jericho. Der Nähe von Jericho. Und dasselbe wie bei den Kindern passiert wieder. Da ist jemand, der Hilfe will, der gesegnet werden will, der gesund werden will. Und die, die mit Jesus unterwegs sind, seine Jünger zurecht, voran, sagen, schweig, halt den Mund. Unser Meister kann nicht belästigt werden von einem Blinden, der am Weg sitzt. Aber Jesus bekommt es wieder mit, wie bei den Kindern auch. Und führt ihn zu mir, sagt er. Und dann kommt die Frage, was willst du, dass ich tun soll? Und die Antwort, dass ich sehend werde. Und Jesus sagt, sei sehend, werde ich, sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Die Frage, die sich sofort stellt, wenn wir so einen Text lesen, ist die Frage, wie sehend wir sind. Was begreifen wir denn von der Leidensankündigung Jesu? Was begreifen wir davon, dass Jesus verhöhnt und verspottet werden muss, angespuckt, getötet werden? Und was begreifen wir davon, dass er auferstehen wird? Nach seinem Wort ist das Geheimnis immer die Liebe. Und wer nicht glauben kann, dass die Liebe niemals aufhört, der kann auch die Auferstehung Jesu nicht glauben. Die Epistel für den heutigen Sonntag ist das 13. Kapitel im 1. Korintherbrief, das große Kapitel von der Liebe, in der das steht. Die Liebe hört niemals auf. Sie trägt alles, sie glaubt alles, sie vergibt alles. Und sie hört niemals auf. Wenn auch alle unser Wissen und Verstehen, unsere Blindheit aufhören wird, die Liebe bleibt. So aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Die Liebe ist die größte unter ihnen. Wer nicht glauben kann, dass die Liebe bleibt, der kann auch die Auferstehung nicht glauben. Vor einem guten halben Jahr war ich in Leipzig, um an der Beerdigung einer Großnichte teilzuhaben. Sie ist mit 25 Jahren an einem Gehirntumor gestorben. Und den Eltern habe ich dann, wie immer, auch einen Beileidsbrief geschrieben. Und habe geschrieben, es wird alles gut, weil die Liebe niemals aufhört. Das ist der Glaube, die Auferstehung. Wie blind sind wir, ist die Frage, wenn wir diese Geschichte von der Heilung des Blinden lesen. Bitten wir auch Jesus, dass wir sehend werden, dass wir es verstehen, dass wir es glauben können, dass wir dem folgen und dass wir auf die Herrschaft verzichten, in welcher Form auch immer, und dienen. Auf diesem Weg nach Jerusalem, sagt er auch einmal in dem Zusammenhang, wer dann von Herrschen und Dienen, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Er gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Warum tut er das? Weil er uns lieb hat. Es gibt keine andere Antwort. Liebe ist bereit, um des Lebens willen zu leiden, um des Lebens willen. Nicht im Kampf gegen den Tod, sondern in der Zuwendung zum Leben. Ist nicht das Gleiche. Kampf gegen den Tod und Einsatz für das Leben. Obwohl es sehr ähnlich klingt. Was verstehen wir, wenn wir hören, dass Jesus leiden muss und auferstehen? Was sehen und begreifen wir? Vielleicht noch eine Frage im Zusammenhang mit der Sicherheitskonferenz, die heute in München zu Ende geht. Wie viel sehen die Leute, die da zusammenkommen? Diese vielen, vielen Oberhäupter von Ländern und ihre Mitarbeiter. Was verstehen Sie von der Liebe? Das Wort kommt nicht vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur einer der Redner davon den Mut hat, von Liebe zu reden, von Hingabe, von Leiden zu reden. Oder höchstens als Anschuldigung an die anderen. Ist dort auch die Frage möglich, sehend werden zu wollen, zu verstehen, was in der Welt geschieht, was das Geheimnis des Lebens ist, wie wir dem Leben dienen können, so wie Jesus. Denn die sind doch alle dort, um zu dienen. Dafür sind sie doch gewählt, diese Machthaber, diese alten Leute, die nur noch an Machtvermehrung denken, ganz egal, wo wir hinschauen. Es wäre gut, wenn auch sie die Frage stellen würden, was können wir verstehen, was sehen? Und die Bitte haben, wirklich die Bitte haben, dass wir sehend werden. Etwas durchschauen von dem, was in der Welt geschieht. Etwas zu begreifen von dem, was auf uns zukommt. Dem Leben zu dienen, das ist die Aufgabe dieser Männer und wenigen Frauen, die gewählt sind, um zu dienen, nicht um zu herrschen. Was willst du, dass ich tun soll, fragt Jesus den Blinden. Und er sagt, dass ich sehend werde. Und Jesus sagt, sei sehend. Das reicht. Und er wurde sehend und folgte ihm nach und pries Gott und lobte Gott. Amen.